Man sitzt auf einem Segelboot, das man vor vielen Monaten vorher nicht kannte, segeln auch nicht und sieht auf einmal Land in Sicht.
Ich glaube, das Gefühl, womit sich es am besten beschreiben lässt, ist Stolz, weil das der symbolischste aller Momente war, der mir gezeigt hat, dass ich wirklich alles schaffen kann, was ich mir vornehme.
Die haben auch den finanziellen Background, die haben das Wissen, die haben sonst irgendwas. Natürlich können die das, aber ich kann das nicht.
Und dann als Erste meiner Familie zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht ganz normal arbeiten, sondern ich schmeiß auf gut Deutsch gesagt alles hin, kaufe mir ein Segelboot und fahre raus auf den Ozean, war keine leichte Umsetzung. Und wir hatten direkt auf der ersten größeren Überfahrt etwas unschöneres Wetter, sag ich mal. Also 4 Meter Welle, 30 Knoten Wind. Und was ich dann gemacht habe, war...
Hallo Hanna.
Hallo Sebastian.
Schön, dass du da bist, dass wir quatschen über ein aufregendes Thema.
Ja, ich hoffe, dass es für dich und all die Zuhörer genauso spannend ist, wie es das für mich war. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, also es wird auf jeden Fall spannend, weil ich finde es immer total interessant zu hören, wie ist man eigentlich auf die Idee gekommen, solche Dinge zu machen. Und der Titel erklärt ja sowieso relativ viel, worum es hier heute geht, aber lass uns mal mit einem Bild anfangen. Und zwar, man sitzt auf einem Segelboot, das man vor vielen Monaten vorher nicht kannte, segeln auch nicht. Und dann sitzt man irgendwie vorne und sieht nach, ich weiß nicht wie vielen Wochen, 3 Wochen oder so, auf dem Atlantik auf einmal Land in Sicht, ein anderer Kontinent, ein Land, von dem man wahrscheinlich nur irgendwelche Geschichten gehört hat, namens Brasilien. Was ist das für ein Gefühl? Mal uns dieses oder bring uns dieses Gefühl rüber des Moments.
Ja, also wir waren 2 Wochen, um genau zu sein 15 Tage auf dem Atlantik, als wir dann diese schmale Küste von Brasilien gesehen haben. Und ich glaube, das Gefühl, womit sich es am besten beschreiben lässt, ist Stolz, weil das der symbolischste aller Momente war, der mir gezeigt hat, dass ich wirklich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Ich habe so viele Monate vorher daran gezweifelt, ob ich dem allen wirklich gewachsen bin, ob ich gut genug vorbereitet bin. Und dann hat man einfach eine Ozeanüberquerung aus eigener Kraft geschafft. Wir mussten ja sogar die ganze Zeit handsteuern, also wirklich aus eigener Kraft geschafft gehabt. Und ich war tatsächlich einfach stolz, dass das alles geklappt hat und auch irgendwie wirklich beeindruckt, was man auf die Beine stellen kann, wenn man das wirklich möchte.
Also ich finde, da kann man auch wirklich extrem stolz drauf sein. Vor allem, wenn man dann einmal das alles hört und erfährt, was jetzt in der nächsten Stunde so besprochen wird. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, du hast von dem Ganzen vor ein paar Monaten gar keinen Plan gehabt.
Absolut nicht. Nein, also ich komme überhaupt nicht aus einem seglerischen Hintergrund. Ich habe das Ganze irgendwann mal während meines Staatsexamens abends nach dem Lernen auf YouTube gesehen gehabt, dass Leute sowas machen. Und wie viele andere Sachen vorher auch, hat sich da so eine Idee in meinem Kopf festgesetzt, wo ich mir dachte, das wäre ja cool, sowas mal zu machen. Und viele Ideen kommen und gehen dann auch wieder, aber die Idee ist wirklich einfach hängen geblieben. Und dann habe ich halt angefangen, das einfach mal so in Angriff zu nehmen und mir zu denken, gut, ich schaue mir, wie lange ich Interesse daran habe. Und das Ganze fing jetzt an vor 5 Jahren. Ich habe jetzt mittlerweile den Atlantik überquert. Das Boot liegt in der Karibik. Die erste große Passage ist geschafft und ich bin auch zuversichtlich, dass es so weitergehen kann. Aber tatsächlich, wie ich schon gesagt hatte, ich hätte am Anfang auch nicht geglaubt, dass ich wirklich so weit komme. Weil ich eben, wie gesagt, anfangs damit als kompletter Anfänger eingestiegen bin.
Aber man ist ja immer Anfänger, egal, bei allem.
Genau.
Das ist ja, man muss ja, immer wenn man solche Geschichten hört, dann denkt man vielleicht so, ja, die hat es geschafft, aber ich könnte das ja nicht. Und genau in dem Moment warst du ja auch irgendwann mal, wo du gedacht hast, du hast auf YouTube irgendwelchen Leuten zugesehen, wie sie die Welt umsegelt haben und dann dachtest du, ja, die können das. Die haben auch den finanziellen Background, die haben das Wissen, die haben sonst irgendwas. Natürlich können die das, aber ich kann das nicht.
Genau, und dann ist es, wie du sagst, man muss sich eben bewusst machen, dass jeder, dem man solche Ideen umsetzen sieht, auch mal Anfänger war, das auch irgendwie möglich gemacht hat. Und genauso fing das dann bei mir im Kopf auch an. Also ich habe dann überlegt, okay, was möchte ich eigentlich erreichen? Was ist meine Idee und was brauche ich dafür? Und das hat mehrere Jahre gedauert. Also ich von der ersten Idee bis zum tatsächlichen Losfahren hat es 4 Jahre gedauert. Und in dieser Zeit habe ich halt angefangen, gut, ich brauche erstmal eine Voraussetzung, ich muss erstmal überhaupt ein Boot fahren können. Was brauche ich dafür? Habe den Bootsführerschein gemacht, habe segeln gelernt, habe angefangen zu recherchieren, was sind überhaupt Voraussetzungen, die so ein Boot erfüllen muss, um so eine Reise umsetzen zu können. Habe dann eben Boote gesucht und mich auf diese Reise vorbereitet. Und klar, viele Dinge kann man im Vorhinein schon planen, viele Dinge kommen aber auch ungeplant unterwegs. Und das ist aber ein langer Prozess. Und da muss man, glaube ich, irgendwann einfach diesen Schritt gehen, anzufangen und zu sagen, ich traue mich. Und ich habe auch anfangs habe ich unglaublich viel Geld in diesen Bootsführerschein gesteckt, ohne zu wissen, ob am Ende wirklich das bei rauskommt, was ich geplant habe. Aber immer in dem Wissen, wenn ich jetzt nicht die Zeit und das Geld in diesen Bootsführerschein stecke, dann werde ich dieses Ziel am Ende auch nicht erreichen können. Aber man ist immer in so einem Schwebezustand, nicht zu wissen, lohnt sich der ganze Aufwand.
Ja, ja.
Aber ohne den Aufwand kommt man auch nicht an sein Ziel. Also es ist immer so ein bisschen diese Unsicherheit und dieser Gedanke, okay, ich mache jetzt einfach Schritt für Schritt weiter. Und wenn es halt in 4 Jahren nicht klappt, dann klappt es vielleicht in 6 Jahren, aber ich komme meinem Ziel näher. Und das war, glaube ich, auch für mich überhaupt der Schlüssel zum Erfolg, dieses Denken Schritt für Schritt. Auch was ich oft gehört habe, dass Leute dann anfangs gefragt haben, ja, aber wie machst du das mit der Atlantiküberquerung? Soweit bin ich noch gar nicht. Und soweit denke ich auch erstmal nicht, sondern erstmal loskommen, erstmal vorbereiten. Und wenn ich sage, ich bleibe an der Küste, dann bleibe ich an der Küste, weil ich jetzt vielleicht diesen Schritt noch nicht gehen kann. Aber dieses Denken Schritt für Schritt, ich muss schauen, was ist der nächste Schritt, den ich erfüllen muss, um meinem Ziel näher zu kommen. Und so hat es dann am Ende auch funktioniert.
Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Also ich meine, vielleicht kennst du das und vielleicht auch die zuhören. Steve Jobs, der Erfinder des Mac-Computers, der hat mal gesagt, connecting the dots. Ne? Also zuerst hat er so programmieren gekönnt, dann ging es irgendwie so ein bisschen um Hardware, dann hat er Kalligrafie und Typografie irgendwie so gelernt und er wusste nie, wofür er es macht. Aber irgendwann sind diese ganzen Zahnräder so zusammengekommen oder diese ganzen Punkte irgendwie so zusammengekommen und dann hat es irgendwann Sinn gemacht. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit dem, was du da jetzt gerade so erklärt hast, dass das eine ist eine Idee, aus der es entstanden ist. Also das ist halt ein bisschen rückwirkend dann so gesehen. Aber man muss trotzdem halt dieses große Bild in ganz viele kleine Puzzleteile aufbrechen und dann einfach so eins nach dem anderen machen. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, aber sich nicht zu sehr darauf konzentrieren.
Genau. Und das alles dauert auch seine Zeit. Also ich habe am Anfang auch mit diesem Bild vor mir gesessen. Okay, ich sehe da Leute, die sind mit ihrem Boot auf dem Ozean. Und dann muss man aber für sich runterbrechen, was sind all diese kleinen Schritte, die ich bis dahin erfüllen muss? Und wenn man in diesen kleinen Schritten denkt, dann wird das Ganze auch realistischer, weil plötzlich sitze ich nicht mehr als unerfahrene Person auf meinem Sofa vom Fernseher und denke mir, okay, irgendwie möchte ich auch über den Ozean, sondern plötzlich ist das erste Ziel zu sagen, ich suche mir eine Schule, in der ich einen Bootsführerschein machen kann. Und das ist eine Sache, die ist umsetzbar, die ist realistisch. Und auf dem Weg, während man seine einzelnen Schritte erfüllt, sag ich jetzt mal, lernt man schon so viel auch über die nächsten Schritte. Und wie gesagt, das ist ein langer Prozess. Ich habe auch anfangs gedacht, oh Gott, ich stehe vor einer Wand an Fragen. Ich habe so viele Fragezeichen über meinem Kopf. Und dann muss man sich aber auch einfach die Zeit nehmen und sich auch erlauben, diese Zeit zu haben, zu lernen, Fortschritte zu machen und diese Fragezeichen eben auch zu lösen.
Okay, jetzt sagen wir mal, du inspirierst mich jetzt mit dem das Segelboot über den Atlantik zu segeln. Und ich habe keine Ahnung, außer dass ich einen Schritt nach dem anderen gehen muss. Was sind denn mal so meine Schritte, die ich so gehen muss?
Ich würde anfangen mit einem Bootsführerschein. Also das ist auch rechtlich eine Voraussetzung, um überhaupt so ein Segelsportboot fahren zu dürfen, ist der Sportbootführerschein See. Da kann man Online-Kurse machen, erstmal für die Theorie. Man kann auch einfach bei der Bootsschule, die gibt's überall, also auch den Küstenführerschein. Ich habe meinen zum Beispiel auf der Spree in Berlin gemacht. Den kann man überall machen, Theorie und Praxis. zu machen. Dadurch, dass solche Boote auch oft einen Funkschein haben, ein Funkgerät haben, ist der Funkschein die zweite rechtliche Voraussetzung, die man braucht. Das heißt, man kann erstmal diese beiden Scheine machen. Und da auf dem Weg lernt man halt schon viele Informationen, was ist gut zu wissen, was braucht es vielleicht auch, was könnte ich in meine Planung mit einbeziehen. Aber wie gesagt, erstmal dieser Bootsführerschein. Zweiter Punkt ist Segeln lernen. Und da würde ich immer empfehlen, sich Mitsegelmöglichkeiten zu suchen. Also entweder man macht direkt einen Kurs oder was ich zum Beispiel damals gemacht habe, da gibt es Facebook-Gruppen für, wo Leute dazu aufrufen und sagen, sie brauchen zum Beispiel für gewisse Überfahrten eine Crew, wo man dann auch Erfahrung sammeln kann. Oftmals ist es auch bei Skippern so, dass keine seglerischen Vorerfahrungen vorausgesetzt werden, dass die Skipper dann auch offen sind, einem das beizubringen und einer so ein bisschen einzulernen. Und dann hat man erstmal diese rechtliche Voraussetzung, seinen Bootsführerschein. Und man hat erstmal einen ersten Einblick ins Segeln gewonnen. Und dann am besten entweder über Mitsegelmöglichkeiten dieses Segeln vertiefen. Oder was ich dann gemacht habe, ist ein Skipper-Training zum Beispiel auch zu machen oder eben auch gleich den SKS, also den Segelschein für Küstengewässer, wo man dann all die Voraussetzungen, Manöverfahren und so weiter lernt. Und dann hat man erstmal so ein Grundsetup, sag ich mal. Also Grundkenntnisse, mit denen man arbeiten kann, was das Bootsfahren selbst angeht. Dann ist natürlich der nächste Punkt, man muss sich ein geeignetes Boot suchen. Und da war es vor allem, also es war einfach viel Recherche, viel auch die Erfahrung durch das Mitsegeln. Was lernt man unterwegs, was andere Boote haben, was man sich für sein eigenes auch wünschen würde, was auf anderen Booten fehlt. Also die Bandbreite, was man an Booten auf dem Markt hat oder wie Ausstattung ist so groß. Meins ist zum Beispiel relativ spartanisch ausgestattet, sage ich jetzt mal. Es hat alles, was nötig ist. Man kann drauf schlafen, man kann drauf kochen, es hat ein Bad, es hat
keinen Autopiloten.
Es hat keinen Autopiloten mehr, leider. Ich habe es mit einem gekauft und wir haben ihn unterwegs leider kaputt bekommen. Ist aber tatsächlich eine sehr häufige Fehlerquelle beim Booten. Und genau, aber eigentlich Autopilot war tatsächlich eine Sache, die mir sehr wichtig war anfangs, weil es eine Voraussetzung wäre, um ein Boot alleine steuern zu können über längere Passagen. Genau, und wie gesagt, diese Bandbreite. Und da muss man einfach für sich entscheiden, A, was gibt das Budget her und B, was ist auch für mich wichtig? Also für mich war jetzt nicht so viel wichtig. Für mich war wichtig, dass das Boot sicher ist, um damit über den Atlantik zu kommen, sag ich jetzt mal. Also diese Voraussetzung sollte es am Ende dann schon erfüllen können. Das war ja das große Ziel. Aber ich brauchte da jetzt keinen besonderen Komfort. Ich brauchte da jetzt auch nicht die große technische Ausrüstung, die mir alles erleichtert und alles abnimmt und wo ich jetzt dann unter Deck liegen und nur noch auf meinem Plotter nachverfolgen kann, wie das Boot fährt. Das war mir jetzt nicht so wichtig.
Genau. Aber das hört sich ja wie jedes Hobby nach einem sehr intensiven und teuren Hobby an. Und eine Frage, die ich mich so gestellt habe, ist, warum nehmen Skipper Leute ohne Erfahrung mit und sind bereit, Fremde quasi auf der See auszubilden? Das ist doch viel mehr Arbeit für sich selbst. Und ich weiß, dass das relativ weit verbreitet ist. Also irgendwie auf den Kanaren, man möchte irgendwie rüber in die Karibik und da kann jeder irgendwie so mit, man sucht händeringend Hilfe oder ja. Leute, die mitkommen. Ist das, weil man nicht einsam alleine sein möchte und einfach deshalb jeden mitnimmt oder weil jemand, der keine Ahnung hat, trotzdem eine Hilfe irgendwie ist?
Also ich habe tatsächlich auch Leute mitgenommen, die zum Teil keine seglerische Erfahrung hatten und für mich war der Grund, dass das menschliche Miteinander auskommen mir wichtiger ist als jetzt große seglerische Hintergründe. Also gerade beim Langfahrtensegeln, sag ich mal, ist es oft so, dass man die Segel einmal einstellt, dann das Boot vielleicht auch mal handsteuern muss, bei mir immer handsteuern muss. Aber es ist technisch gesehen nichts, was man nicht innerhalb von ein paar Stunden lernen kann. Plus die nächste Sache ist, ich bin ja immer dabei und wenn ich jetzt eine Crew von 4 Leuten, 2 Leute Erfahrung haben und die 2 anderen beiden vielleicht erst eingelernt werden müssen, dann ist ja immer jemand da, der auch Ahnung hat. Also man ist ja nicht alleine mit den unerfahrenen Personen, sag ich jetzt mal. Aber das Technische ist was, was man lernen kann. Und auf so einer 2 Wochen Atlantiküberquerung zum Beispiel ist es schon schön, auch mal jemanden zum Reden zu haben, sich die Schichten aufteilen zu können. Darum geht es den meisten Leuten, eben wie gesagt, diese Schichten. Man muss ja trotzdem aufpassen, falls sich das Wetter auf See ändert oder falls dann doch mal Schiffe einem irgendwie in die Quere kommen, dass man darauf rechtzeitig reagieren kann, dass man sich, wie gesagt, die Schichten aufteilt. Und auch einfach aus meiner Perspektive Leute dabei zu haben, mit denen man diese Reise teilen kann. Und mir war es dabei wichtiger, Menschen zu haben, die ähnliche Interessen haben, mit denen ich glaube, gut klarzukommen, als da jemanden zu haben, der jetzt vielleicht Profisegler ist. Das ist für mich dann zweitrangig gewesen, weil, wie gesagt, alles Technische kann man lernen. Und gerade auch dieses Langfahrtensegeln, wenn das Wetter passt, ist technisch jetzt nicht so anspruchsvoll, dass man da nicht jemanden einlernen kann.
Bis halt irgendwann mal was ist, dann wird es halt natürlich ein bisschen aufregend.
Ja, aber auch das hatten wir. Also ich hatte auch Passagen. Da war jemand dabei, für sie war es die erste Erfahrung, auf einem Sportboot zu segeln. Und wir hatten direkt auf der ersten größeren Überfahrt etwas unschöneres Wetter, sag ich mal. Also 4 Meter Welle, 30 Knoten Wind. Und was ich dann gemacht habe, war, mich daneben zu setzen. Das heißt, immer bereit zu sein, einzugreifen. Und sie hat das aber trotzdem sehr, sehr souverän gemeistert. Und nach, glaube ich, 2 Tagen war es dann auch so, dass sie das Boot dann auch allein steuern konnte, dass man zwar noch als zweite Person mit an Deck ist, aber dass ich mich dann trotzdem auch ausruhen konnte und dann nach ihr meine Schicht selbst mache. Also das ist wirklich auch in den Situationen möglich, Leute da einzulernen.
Okay. Und wenn man jetzt so, wenn du jetzt an die Hanna von früher denkst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass so ein Abenteuer einen sehr, sehr verändert. Aber und man eine andere Person mittlerweile ist als damals. Aber hast du schon immer diesen Wunsch nach Abenteuer und Fernweh gehabt und immer nur einen Weg gefunden, wie du es umsetzen kannst? Oder wie sah dein Leben vorher aus? Du hast mal kurz von einem Staatsexamen gesprochen. Das hört sich nach einem bisschen anderen Leben an.
Genau. Also ich würde sagen, diesen Traum, die Welt zu bereisen, hatte ich schon immer. Ich weiß noch, als ich klein war, haben meine beste Freundin und ich immer so einen Plan gehabt, wenn wir 18 sind, dann wollen wir uns 2 Pferde nehmen und die Welt reiten. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann angefangen, Jura zu studieren. Und im Laufe dieses Jurastudiums habe ich dann doch gemerkt, dass mein Leben am Schreibtisch zu verbringen nicht die Art und Weise ist, wie ich mir mein Leben vorstelle, sondern dass ich irgendwie mehr erwarte, dass die Welt mehr zu bieten hat und dass ich das Gefühl habe, ich verpasse das, wenn mein Leben sich auf 30 Tage Urlaub im Jahr beschränkt. Und dann kam, wie gesagt, hinzu, dass ich abends nach dem Lernen auf YouTube dann gesehen habe, was andere Leute eigentlich so machen und mir dachte, dieses Prinzip, ich habe ein Fortbewegungsmittel und möchte damit immer weiter und immer von einem Ort zum nächsten und so schnell erstmal nicht umkehren, sondern einfach eine lange, sich immer weiter fortsetzende Reise, hatte ich ja, wie gesagt, schon länger. Ich war zwischendurch auch mal die Idee, dann das Ganze in Backpacking-Form zu machen oder als Vanlife. Und das mit dem Boot hat mich dann aber wirklich einfach abgeholt, weil Meere überwinden zu können, einfach über den Horizont hinaus zu segeln, finde ich nochmal so ein extra Gefühl von Freiheit war, was mich dann wirklich gecatcht hat, wo ich gesagt habe, okay, das könnte was sein. Und nach dem Staatsexamen, wie gesagt, war so der Punkt, ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Lernen verbracht. Ich glaube, jeder, der Jura studiert und in dieser Examensvorbereitung war, kann das absolut nachvollziehen, wie sehr das Leben einnimmt in der Zeit. Und da war einfach dieses Bedürfnis sehr groß, auch mal wieder eine Zeit zu haben, in der ich komplett selbst über meine Lebensgestaltung entscheiden und verfügen kann und das nicht mehr so fremdbestimmt ist. Und da war das dann, glaube ich, so diese perfekte Zusammenstellung aus selbstbestimmtem Leben und Abenteuer.
Und das Ganze muss man ja allerdings auch irgendwie finanzieren. Du hast gesagt, du bist ja nicht von heute auf morgen los, sondern das ist ein Prozess von 4, 5 Jahren gewesen, wo halt peu à peu das ganze Geld quasi reingesteckt worden ist. Wahrscheinlich auch wirklich so alles, was man irgendwie gehabt hat. Mit Jura und ein bisschen Zeit hätte man sich vielleicht ein bisschen besseres Boot leisten können. Aber du hast gesagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit mehr.
Ja.
Das muss jetzt unbedingt sein. Dieser Drang ist viel zu groß. Ich muss jetzt los.
Ja, also gut, fairerweise zum Thema Finanzierung muss ich sagen, ich bin nach der Schule, zwischen Schule und Studium für 2 Jahre zur Bundeswehr gegangen und habe damals mein ganzes Gehalt zurückgelegt gehabt, weil, wie gesagt, große Träume hatte ich schon immer und ich wusste, irgendwann werde ich mal das Geld brauchen. Und habe schon immer sehr, sehr sparsam gelebt und mein Geld immer sehr für solche Ideen zurückgehalten. Das mache ich bis heute auch. Ich bin mir auch bewusst, dass der Lebensstil, den ich habe, nur möglich ist, weil ich in meinem normalen Leben kaum Verpflichtungen habe. Also ich habe kein Haus, keine Wohnung, ich habe keine Familie, die ich versorgen muss. Ich bin quasi nur für mich selbst verantwortlich und kann deswegen auch das Geld, was ich verdiene, eben in dieses Boot stecken. Aber ja, wie du sagst, natürlich habe ich auch darüber nachgedacht gehabt, erstmal vielleicht noch eine Weile als Juristin zu arbeiten und da dann eben mehr Geld zu verdienen, um mir auch ein besseres Boot leisten zu können und dann natürlich auch die Reise mehr zu genießen. Allerdings war es für mich auch so ein Punkt, den Absprung zu schaffen. Es war ja keine leichte Entscheidung. Also ich komme eigentlich aus einer Familie, in der wir so einen sehr stringenten Lebensweg haben. Man macht die Schule fertig, man macht dann eben Ausbildung oder Studium. Dann sucht man sich einen Job. Mit diesem Job finanziert man dann eben Haus, Wohnung, Familie. Und dann als Erste meiner Familie zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht ganz normal arbeiten, sondern ich schmeiß auf gut Deutsch gesagt alles hin, kaufe mir ein Segelboot und fahre raus auf den Ozean, war keine leichte Umsetzung. Und ich habe mir dann auch immer gedacht, wenn ich jetzt nochmal anfange zu arbeiten, gutes Geld verdiene, man sich einen gewissen Lebensstandard erarbeitet erstmal, dann wird es schwer, glaube ich, den auch wieder herzugeben. Und nach dem Studium war es für mich so, dass ich es eh gewohnt war, mit wenig Geld zu leben, mit wenig Geld klarzukommen. Und es war eine klare Kante. Das Studium war fertig. Was jetzt? Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es für mich am einfachsten, diesen Absprung zu schaffen. Und ja, wie gesagt, es war nicht einfach. Also ich habe da mir wirklich Fristen gesetzt, To-Do-Listen gemacht, wann ich was erledigt haben möchte, damit ich mich nicht am Ende wieder in diesen einfacheren Weg flüchte, eine Bewerbung zu schreiben und einen Job anzunehmen.
Ja, das kann ich verstehen. Und als du da mit dem Studium fertig warst, hattest du das Boot damals schon oder fing dann das Thema Bootskauf und Umsetzung der Reise erst an?
Genau, das fing erst nach dem Studium an. Ich habe dann nochmal für ein Jahr gearbeitet, währenddessen das Boot gekauft gehabt, das Boot nebenbei hergerichtet und dann, ich glaube, ich habe im Februar 2024 mein Studium fertig gemacht und im Juni 2025 bin ich dann losgesegelt. Also ich habe nach dem Bootskauf das noch einen Winter lang vorbereitet. Ich gebe aus heutiger Sicht zu, es hätte ein bisschen mehr Zeit sein können, die ich da hätte rein investieren können. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte damals kaum Ahnung. Ich wusste kaum, worauf es ankommt. Alles, was die Fahrtüchtigkeit und die Sicherheit anbelangte, war zwar erledigt. Man hätte natürlich das Boot noch viel besser ausstatten können. Aber ich hatte einfach keine Ahnung. Und dann ergibt sich mit der Zeit eben, was man so braucht, was man irgendwie nochmal herrichten kann. Und da war ich dann auch ganz froh, dass ich hatte mir eine Zeit gesetzt, wann ich lossegeln möchte. Die habe ich auch nur um eine Woche, glaube ich, aufgeschoben und dann ging es auch los.
Cool. Und was ist das? Nimm uns mal mit in diesem Moment. Also es gibt zwei Momente, glaube ich. Es gibt drei Momente auf so einer Reise, die prägend sind.
Ja.
Von meiner Erfahrung von vielen Reisen, die ich so gemacht habe, ist der Moment der Entscheidung, wo man halt tatsächlich irgendwie zigtausend Euro überweist für das Auto, Boot, ja. Fahrrad, was auch immer. Zweiter entscheidender Moment ist, es geht jetzt endlich wirklich los, krass. Und der dritte Moment ist, man hat es tatsächlich geschafft. Und dazwischen sind natürlich ganz viele kleine Momente, ja, wo man halt verzweifelt ist, aber halt euphorisch ist und ne, diese vielen Ups und Downs, die auf so einer Achterbahn halt eben Teil dessen sind. Was ist das für ein Gefühl gewesen, dieses hart verdiente Geld der letzten Jahre zu überweisen? Und man hat endlich dieses Boot gefunden.
Ja, also das war, wie du sagst, das war auf jeden Fall einer der prägendsten Momente. Also ich war zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Das Geld, was ich da überwiesen habe, war mein Jugendweihgeld, waren all meine Geburtstagsgelder, war mein Abi-Geld, war mein erstes verdientes Geld. Ich sage es jetzt einfach mal ganz offen, mein Boot hat damals 36.000 Euro gekostet. Ich habe es gebraucht gekauft. Es war ein 30 Jahre altes Boot. Und es war eigentlich ein fairer Preis für das Boot. Aber trotzdem war es für mich all das Geld, was ich mir in meinem ganzen Leben erarbeitet hatte, wo ich jetzt zur Bank gehe und sage, überweisen Sie das bitte einmal an den Verkäufer M. Und was ich eingangs schon gesagt hatte, man weiß ja in diesem Moment noch nicht, ob es wirklich funktioniert. Also zwischen dem Bootskauf und dem Lossegeln stand ja auch immer noch, dass ich das Boot so herrichten muss, dass es überhaupt dann für eine Langfahrt auch geeignet ist. Und die Frage, traue ich mich wirklich loszufahren? Also kriege ich diesen Start so organisiert, dass ich sage, ich bin selbstbewusst genug, das mache ich jetzt auch wirklich. Und dann überweist man diese hohe Summe immer noch mit dem Hintergedanken, wird das tatsächlich stattfinden? Oder habe ich jetzt ein Boot, was jetzt halt irgendwo an der Ostseeküste auf dem Land steht und ich traue mich nicht, das ins Wasser zu lassen, weil ich nicht weiß, ob das Boot oder ich es schaffen können. Und deswegen war es schon eine große Entscheidung. Aber auch wieder der Punkt, diese Entscheidung ist notwendig, um das Ziel überhaupt erreichen zu können. Und dann muss man einfach mutig sein und sagen, ich mache das jetzt. Ja.
Ja, und vor allem, ich glaube, man muss einfach vom Mindset her wissen, dass man alles, was man möchte, lernen kann.
Ja.
Also ich glaube, da trennt sich so ein bisschen heutzutage so ein bisschen die Spreu vom Weizen von den Leuten, die es machen. Und die Leute, die nur davon träumen, dass alles, was man möchte, da gibt es schon irgendwie einen Weg. Und ja, viele Leute sagen, naja, finanziell ist das natürlich 36.000 Euro, das ist aber ganz schön viel. Ja, ja, ja. Und auch mit 26 ist es sehr viel. Viel später, es wird ja irgendwann immer weniger, weil man immer mehr verdient, aber auch viel mehr Verpflichtungen hat und so weiter und so fort. Aber es gibt Wege, man muss nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Und das ist ja das, was man halt nicht sieht. Man sieht ja nur eine 26-Jährige, die 36.000 Euro überweist, aber man sieht nicht eine 26-Jährige, die halt mehr oder weniger 10 Jahre lang jeden Cent zur Seite gelegt hat, um 36.000 Euro zu haben.
Genau. Also was natürlich auch gerade anfangs oft kam, war dann der Satz, ich teile auch die Reise ja viel auf Instagram, Papa hätte alles finanziert. Und nein, hat nicht Papa finanziert, sondern ich habe mir das Geld tatsächlich erarbeitet.
Papa hat gesagt, geh arbeiten.
Genau, genau. Papa hat gesagt, geh arbeiten. Papa hat sicher mal was Handwerkliches mit auf dem Boot geholfen. Und wie du schon sagst, es gibt Mittel und Wege. Also man kann auch Boote deutlich günstiger kaufen und muss dann halt mehr Arbeit reinstecken. Und klar steht man am Anfang dann erstmal da und hat keine Ahnung, wie man das macht. Das muss man aber für ein Boot sowieso lernen. Denn auf See musst du dir immer selbst helfen. Wenn du erstmal mehrere hunderte Seemeilen irgendwo auf dem Ozean bist, da kommt dir keiner helfen, wenn der Motor halt mal nicht anspringt. Das musst du dann selbst können. Deswegen ist es auch eigentlich immer die beste Idee, wenn man sich ein Boot kauft, das wirklich in Eigenleistung vorzubereiten, instand zu bringen oder einfach auf instand zu halten. Aber da muss man dann halt eben Arbeit reinstecken. Und das musste ich auch. Und ich hatte auch keine Ahnung. Ich habe so viel in diesem Boot gestanden und ehrlich gesagt geheult, weil ich nicht wusste, was ich da mache. Und meine Mama hat immer gesagt, wenn du da heute hinfährst und du merkst, es ist ein Scheißtag, dann drehe einfach um und fahr zurück. Und ich bin so oft auch einfach wieder nach Hause gefahren, weil ich keine Ahnung hatte, was ich getan habe. Und trotzdem fährt man immer wieder hin und sagt sich, okay, heute ist ein neuer Tag, heute klappt das, heute funktioniert das. Und irgendwann hat es funktioniert. Aber das ist, glaube ich, auch was jedem bewusst sein muss, der so ein Projekt in Angriff nimmt. Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz. Und was ich auch noch sagen wollte, weil du vorhin gesagt hast, man muss sich einfach bewusst sein, dass alles, was man machen kann oder möchte, funktionieren kann. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man erstmal diesen Erfahrungswert gesammelt hat. Weil ich aus heutiger Sicht denke mir auch, ich habe ein Projekt, was für mich damals so riesig erschien, umsetzen können. Heute denke ich mir auch, ich kann alles schaffen, was ich möchte. Aber die Hannah vor einem Jahr, die diesen Erfahrungswert noch nicht hatte, die wusste ja gar nicht, woran sie sich festhalten soll. Also sie hatte diesen Bezug noch gar nicht. Ich habe schon mal etwas so Großes geschafft, also schaffe ich auch eine andere Idee, was natürlich heute ganz anders aussieht, weil ich mir denke, ich habe das umgesetzt, also kann ich das nächste Projekt, was ich mir vornehme, bestimmt auch irgendwie schaffen.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, dass das Geheimnis dahinter auch ist, dass man kleinere Brötchen backt und einfach aufeinander stapelt und
absolut,
das immer größer wird. Wenn man jetzt von Anfang an sagt, boah, ich möchte, weiß ich nicht, irgendwas Riesiges schaffen und ich bin auch ganz alleine und habe kein Kapital und so weiter und so fort, dann würde ich jetzt nicht sofort sagen, oh, das ist zum Scheitern, also es wird nichts. Aber ich würde schon sagen, dass die Chancen relativ groß sind, dass es halt irgendwie nichts wird, weil man halt vielleicht eine zu groß plant.
Genau.
Das heißt nicht, dass man keine große Vision haben sollte. Man sollte nur diese große Vision in kleinere Pakete packen, um dann halt eins nach dem anderen aufzumachen.
Genau, da schließt sich ja wieder dieser Kreis zu dem, was wir am Anfang schon gesagt hatten. Diese große Idee aufzuspalten in viele kleine Ideen und Zwischenschritte, die man dann halt immer sukzessive abarbeitet und merkt, okay, ich kann hinter mich schauen, was ich schon alles geschafft habe, und ich sammle auf diesem Weg Erfahrungen, die mir vielleicht den nächsten kommenden Schritt immer leichter machen. Und wie du schon sagst, einfach dieses große Ziel in viele kleine Ziele runterzubrechen, dass man auch einfach zwischendurch mal diese Erfolgserlebnisse hat und sieht, das habe ich jetzt schon geschafft, warum sollte ich den nächsten Schritt nicht auch schaffen können?
Ja, das ist richtig cool. Jetzt haben wir gesagt, okay, das Überweisen ist das eine. Dann hast du natürlich extrem viel Zeit in dieses Boot reingesteckt, um es halt eben technisch wieder auf Vordermann zu bringen, dass es halt eben sicher genug ist für dich, um diese Reise zu machen. Und dann ist der nächste große Moment dieses, ich segel jetzt wirklich los. Mein Boot steht irgendwo auf der Ostsee, ich weiß gar nicht, ist das Fehmarn gewesen oder wo war das?
Greifswald. In Greifswald.
Greifswald, ja.
Genau.
Greifswald, ist das nicht Gespensterwald da, die Ecke, ne?
Greifswald, ich glaube, das ist mehr so in die Richtung Rostock, aber so ganz grob, es liegt in der Nähe, ja genau.
Ja. Und dann setzt du dich dann irgendwann auf dieses Boot und du hast alles gemacht, du hast alles geschafft. Du hast nochmal ein bisschen Geld zur Seite gelegt, weil auch von unterwegs muss man ja von irgendwas leben. Und du hast deinen Eltern Tschüss gesagt und du sitzt auf diesem Boot und setzt Segel Richtung, weiß ich nicht, Niederlande oder wo auch immer, Dänemark. Nimm uns da mit rein.
Ja, also ich glaube, dass primäre Gefühl damals war absolut Nervosität. Also erstmal musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hattest, ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Von dem Gedanken habe ich mich tatsächlich relativ schnell verabschiedet und bin umgestiegen auf, ich habe jetzt alles geschafft, was notwendig ist, um weiterfahren zu können. Und alles, was ich aufschieben kann bis zum nächsten Hafen, wurde dann auch oft aufgeschoben, eben um einfach weiterfahren zu können. Und dieser erste Moment, dieses erste Losfahren war, ich würde sagen, in zweiter Hand war es der Stolz, tatsächlich das jetzt geschafft zu haben. In erster Hand war es aber wirklich einfach diese Nervosität, oh Gott, was liegt jetzt alles vor mir? Ich fahre jetzt vielleicht hier aus diesem Hafen raus. Okay, jetzt muss ich dann aber auch erstmal heil draußen die Segel setzen. Jetzt muss ich aber auch erstmal heil die erste Passage schaffen. Und auch da habe ich mir vorgenommen gehabt oder hatte ich mir Zwischenziele gesetzt. Ich mache erstmal einen Tagesturn, so war die Idee. Ich segel ein paar Stunden, suche mir dann einen Hafen oder vielleicht auch irgendeinen Platz, wo ich ruhig ankern kann, wo dann nach ein paar Stunden der erste Tag erstmal durch ist, ich runterfahren kann, erstmal das ganze Revue passieren, durchatmen und mich entspannt vorbereiten auf den nächsten Tag. Also quasi das zu machen, was man vorher auch gemacht hat. Man fährt raus aus dem Hafen, man fährt für ein paar Stunden, man fährt wieder rein, nicht in den gleichen Hafen, sondern halt diesmal ein anderer, aber ist ja auch egal, in welchen Hafen man fährt. Und so arbeite ich mich Stück für Stück vor. Gerade so die Ostseeküste ist da sehr dankbar, weil es schon auch sehr viele Häfen gibt, an denen man sich entlanghangeln kann und eben, wie gesagt, so einfach Tagesetappen macht. Das hat dann real nicht so gut funktioniert, sag ich mal, oder es hat besser funktioniert, denn ich hatte jemanden in meiner Crew, der schon mal die Welt umsegelt hat und der gesagt hat, kommt für die erste Passage mit, kommt die erste Woche mit und hatte dann auch gleich mit aufs Wetter geguckt und meinte, ja, übermorgen wird das Wetter nicht so gut, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt halt einen ersten größeren Schlag und bringen halt gut Seemeilen hinter uns. Und so sind wir dann auch am ersten Tag direkt in die erste Nachtfahrt gestartet und sind bis nach Dänemark rüber gesegelt. Und für mich war das absolut, absolut gut, dass das passiert ist, dass er da war und auch dieses Selbstbewusstsein an den Tag gelegt hat, zu sagen, lass uns gleich die erste Nachtfahrt machen. Ich wurde zwar mit dieser Nachtfahrt absolut ins kalte Wasser geworfen, aber es war eine ruhige Nacht. Das waren absolut Top-Bedingungen, das zu lernen. Und so war es dann auch für mich relativ schnell so, dass ich mit den nächsten Crews sagen konnte, ach, Nachtfahrten, passt, habe ich schon gemacht, bin ich selbstbewusst mit, ne, können wir machen. Und auf jeden Fall am ersten Tag direkt ins kalte Wasser geworfen worden und direkt über das Ziel hinausgeschossen, sage ich jetzt mal. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass es so gekommen ist. Und dann sind wir in Dänemark angekommen und dann kam endlich meine lang ersehnte Phase, wo ich durchatmen konnte. Wir hingen dann auch erstmal für 3 Tage direkt da fest, weil das Wetter nicht mehr gepasst hatte. Und dann konnte man erstmal die erste Etappe Revue passieren lassen, feststellen, okay, es hat alles gut funktioniert, es ist nichts kaputt gegangen, es ist niemand seekrank geworden, es gab nie die Situation, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, der Situation bin ich nicht gewachsen, ich möchte am liebsten umdrehen. Also war das Selbstbewusstsein da, gut, wir schaffen auch die nächste Etappe. Und dann sind wir, nachdem das Wetter dann wieder besser geworden ist, auf die nächste Etappe nach Kiel gestartet. In Kiel das gleiche Resümee, einfach einmal durchgespielt. Es hat alles funktioniert, ich bin noch nicht eingeschüchtert, ich habe noch Lust weiterzumachen. Und so Tag für Tag, einfach Tag für Tag ist heute irgendwas passiert, wo ich sage, ich möchte am liebsten wieder nach Hause. Anfangs Gott sei Dank noch nicht. Fühle ich mich selbstbewusst, fühle ich mich bereit, die nächste Etappe zu starten und dann am nächsten Tag einfach Schritt für Schritt, Tag für Tag sich vorzuarbeiten. Und ich hatte mir anfangs auch gesagt, ich möchte mindestens 3 Monate durchhalten. 3 Monate sind die Zeit, wo ich mir sage, das ist vielleicht eine Phase, die man braucht, um sich einzugewöhnen, dass das Leben auf See halt ein bisschen ruppiger ist, dass man nicht immer ruhig schläft, dass auch mal Dinge kaputt gehen, dass man auch mal Tage hat, wo man absolut keinen Bock mehr hat und am liebsten nach Hause möchte. Und tatsächlich hatte ich in den ersten 3 Monaten keinen einzigen Tag, wo ich gesagt habe, am liebsten würde ich die Reise abbrechen. Und dann war mir klar, okay, ich schaffe das. Oh, ich ziehe das durch.
Ich habe ja schon viele Leute hier gehabt, die gesegelt sind, Weltreisen mit Segelboot gemacht haben. Und eine Sache, die mir nie so richtig klar gewesen ist, ist, wie unheimlich flexibel man sein muss, wenn man segelt.
Ja.
Weil, also Wetter spielt einfach eine so krass übergeordnete Rolle, die alles diktiert. Wenn ich mit dem Van unterwegs bin, kann ich mehr oder weniger immer fahren, wann ich möchte.
Ja.
Mit dem Fahrrad, naja, schon auch sehr aufs Wetter abhängig, aber nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ich kann mit dem Fahrrad immer ein paar Meter zumindest machen. Mit dem Boot oder mit dem Segelboot kannst du manchmal einfach gar nichts machen, tagelang.
Ja.
Und diese Flexibilität muss man halt eben schon mit einberechnen, beziehungsweise halt eben extrem viel Puffer nach hinten halt haben, wenn man halt irgendwo hinkommen möchte. Du hast gerade gesagt, deine erste Nachtfahrt ist dann nach Dänemark gewesen. Und ich war jetzt gerade in Dänemark und wenn ich mir so anschaue, wo Greifswald ist und Rostock und so weiter ist und dann rüber nach Dänemark, dann fährst du ja erstmal irgendwie nach Mün oder irgendwie so, was ein Dark Sky Park ist. Und ich stelle mir gerade vor, die erste Nachtfahrt, hoffentlich bei klarem Himmel und einem unglaublichen Sternenhimmel, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass die erste Nacht sogar ziemlich bewölkt war.
Ah, okay.
Die erste Nacht war relativ dunkel. In der zweiten Nacht, das war so um die Mittsommerzeit, war das dann aber sehr schön, weil es nicht dunkel geworden ist. Also es hat immer ein relativ heller Streifen, ist noch, was vielleicht dann auch nochmal natürlich diese erste Nachtfahrt in Anführungszeichen einfacher gemacht hat, weil es nie komplett dunkel war. Es war schon absolut eingeschränkte Sicht, aber Sternenhimmel ist im Allgemeinen doch schon eine Sache gewesen, die uns auf der ganzen Reise begleitet hat. Also natürlich der Sternenhimmel auf dem Meer, unglaublich schön, man hat keine Lichtverschmutzung. Es ist schon sehr beeindruckend und es ist auch, ich sag mal, eine schöne Umgebung nimmt einem halt auch die Angst. Man kann dann diese Situation mehr genießen. Die Nacht wirkt dann nicht beängstigend, sondern es wirkt friedlich. Alles ist ruhig. Der Sternenhimmel ist schön. Man sieht auch die Wellen oft nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so das Beängstigendste an den Wellen tatsächlich einfach ist, zu sehen, wie groß sie sind. Deswegen können Nachtfahrten tatsächlich auch was sehr, sehr Beruhigendes haben.
Das kann ich mir vorstellen. Aber vor allem, wenn man halt dann auf diesem Atlantik oder auf irgendeinem Meer unterwegs ist und wenig Lichtverschmutzung hat und diese Sterne sieht, hat man sich ja manchmal auch so gedacht, so krass, früher haben die halt eben keinen Autopiloten und keinen Computer gehabt und haben die einfach nur da hochgeschaut und wussten, in welche Richtung sie mussten.
Ja, also das gibt's ja heute auch noch, dass man gerade in Notfällen mit einem Sextanten dann navigiert und nach Sternen navigiert. Ich bin ehrlich, ich habe das tatsächlich nie gelernt gehabt. Also ich bin tatsächlich darauf angewiesen, dass meine Elektronik funktioniert. Aber es ist schon beeindruckend. Grundsätzlich dieser Gedanke, was man heutzutage alles an Vorkehrungen und auch an Komfort mitnimmt, was die Menschen damals ja nicht hatten. Also auch allein der Gedanke, wenn der Wind mal nicht passt, dann kann ich den Motor anschmeißen. Und wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, okay, ich möchte meinen Proviant nicht irgendwann rationieren müssen, also entscheide ich mich, eine Flaute nicht auszusitzen, sondern einfach den Motor anzumachen und durchzufahren. Das sind ja alles Optionen, die hatten die gar nicht früher. Und da musste man dann wirklich einfach lernen, mit dem zu leben, was man hat. Aber das ist auch heute noch so, dass man sehr stark lernt, auf See Situationen auszuhalten. Also wenn ich mitten auf dem Atlantik feststelle, ich habe keine Lust mehr, dann habe ich ja keine Option. Dann muss ich ja trotzdem durchhalten, weitermachen, bis wir dann halt eben auf der nächsten Insel ankommen.
Ist das nicht auch ein Thema, was so, wenn du so eine Crew dir raussuchst, eigentlich so die Büchse der Pandora ist? Du hast ja gar keine Ahnung. Die Leute erzählen dir ja tolle Geschichten über ihre Motivation, warum sie das machen wollen. Aber wenn du dann da draußen irgendwie nach, weiß ich nicht, nach 7 Tagen, hast du 7 Tage nach Gran Canaria und 7 Tage nach, weiß ich nicht, Recife oder wie auch immer, da kannst du nichts machen.
Nee, also das stimmt. Wenn man halt einmal draußen ist, dann muss man da auch durch. Das hat tatsächlich bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert gehabt. Also ich habe ja schon gesagt gehabt, dass ich nicht zu sehr darauf achte, ob Leute jetzt großartig Segel- oder auch Langfahrerfahrung haben. Worauf ich allerdings achte, ist, dass die Leute sich bewusst sind, auf was für eine Art von Reise sich da einlassen. Und zwar, dass es wenig Komfort ist, dass man eben nicht schlaflose, aber schlafarme Nächte hat, dass wir alle mitarbeiten, mithelfen müssen, dass wir alle da auf engem Raum leben, miteinander auskommen, miteinander kommunizieren müssen. Und ich verlasse mich da bisher immer sehr auf meine Menschenkenntnis und auf den ersten Eindruck, den Leute auf mich machen, und muss da halt auch einfach vertrauen. Weil ich sag mal, die Frage, wie reagiert jemand nachher in einer Stresssituation, die kannst du in keinem Videotelefonat vorab irgendwie darstellen. Und bis jetzt hat das auch tatsächlich mit dem Vertrauensvorschuss immer ganz gut funktioniert gehabt. Und gerade auf den längeren Fahrten war es auch schon so, dass ich meist darauf geachtet hatte, dass man vorher mal so kleinere Passagen zusammen gesegelt ist. Tatsächlich war es so, dass für die Atlantiküberquerung kurzfristig jemand wirklich einen Tag vorher angereist ist, weil jemand anderes vorher abgesagt hatte und er dann kurzfristig gesagt hat, hey, ich habe Lust mitzukommen, ich reise trotzdem an. Und also nicht so kurzfristig, er wusste schon ein paar Wochen vorher Bescheid, aber da es direkt nach Weihnachten war, ist er halt auch einen Tag vorher erst angereist. Und dann war natürlich schon so dieses, okay, ich hoffe, dass er weiß, worauf er sich einlässt, und ich hoffe, dass es funktioniert. Und aber auch das hat gut geklappt. Also ja, da, wie gesagt, ich arbeite sehr viel mit dem Vertrauensvorschuss, dass Leute da auch ehrlich sind, versuche aber auch sehr viel nachzufragen, ob die Leute sich bewusst sind, worauf sie sich da einlassen, und dass es da nicht am Ende auf beiden Seiten zu bösen Überraschungen kommt. Aber ja, doch, absolut. Ich hatte tatsächlich einen Fall, das war eine ganz witzige Geschichte. In Südamerika war es nicht ganz so einfach, Crew zu finden, weil es einfach kein unglaublich schönes Segelrevier ist, so Nordbrasilien. Und ich hatte eine Brasilianerin kennengelernt in Brasilien, die meinte, ja, ein Freund von ihr hat auch so ein Segelboot, sie kennt das, sie weiß, wie das ist, sie würde gerne mitsegeln. Und tatsächlich weiß ich nicht, was sie vorher für Erfahrungen gesammelt hatte, aber sie war sich dessen nicht so bewusst. Und wir sind dann auch auf eine etwas längere Überfahrt zusammen gestartet, 4 Tage waren wir auf See. Und es hat ihr gar nicht gefallen. Sie ist danach auch abgereist. Aber sie hat diese 4 Tage durchgezogen. Und das ist es dann halt, woraus ankommt. Auch zu sagen, okay, irgendwann hat es ein Ende, aber bis dahin muss man halt mit durchziehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube auch so dieses, du hast ja am Anfang gesagt, es gibt ja diese Facebook-Gruppen oder halt eben auch Plattformen, hier so Hand gegen Koje oder Join a Crew oder ich weiß nicht ganz genau, wie sie alle heißen.
Genau.
Das sind einerseits Veranstalter, das andere sind so wo man sich halt aushilft. Aber man muss halt schon wirklich wissen, worauf es ankommt, wenn man da draußen unterwegs ist. Und vor allem ist es das eine, man hat irgendwie leichten Wind und ist flache See und das ist alles und die Sonne scheint und das ist alles perfekt. Aber was, wenn die Wellen 3 Meter oder 4 Meter hoch sind?
Ja.
Keine Ahnung, wie viel Knoten Wind sind und das Schiff wackelt die ganze Zeit und weiß ich nicht, kochen ist unmöglich.
Und du kommst nicht weg. Das ist ja der Punkt. Ja. Also man muss sich bewusst sein, dass auch wenn es schlimm wird, man trotzdem in dieser Situation mehr oder weniger gefangen ist. Es gibt erstmal, also wenn du erstmal wirklich ein paar hundert Meilen draußen bist, gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwie schnell zurückzukommen. Und ich würde auch jedem, der anfängt zu segeln und zum Beispiel, es gibt viele Leute, die dann davon träumen, mal eine Atlantiküberquerung auf so einem Segelboot mitzumachen. Ich würde jedem empfehlen, vorher mal auf dem Atlantik zu segeln und auch zu gucken, ob dieses Gewässer überhaupt was für einen ist, weil jedes Gewässer auch anders ist. Jedes auf der Ostsee zu segeln ist anders als auf dem Atlantik zu segeln. Die Wellen sind anders. Wer auf dem einen Gewässer unterwegs ist, wird auf dem anderen vielleicht trotzdem seekrank. Da würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, erstmal kleinere Etappen überhaupt zu machen, um sich einzugewöhnen und nicht direkt mit einer Atlantiküberquerung zu starten.
Ja, du warst jetzt ein Jahr unterwegs, dein Schiff ist in der Karibik. Nimm uns mal mit in diese Route und auch so vielleicht so ein bisschen mehr in diese Highlights, weil wenn wir jetzt wirklich jeden Stopp ansprechen, dann sind wir morgen, sitzen wir noch hier. Aber so über diese Gefühle und Erlebnisse, die du auf dieser ersten Reise erlebt hast. Du hast ja zum Beispiel schon mal kurz angesprochen, Autopilot ist mal relativ schnell über Bord gegangen. Das heißt, ihr musstet wirklich Tag und Nacht am Steuer sitzen und fahren. Aber dadurch habt ihr natürlich auch extrem viel gesehen und erlebt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Autopilot ist nach, ich glaube, 1,5 Monaten ausgefallen. Da gab es irgendeinen elektrischen Defekt. Ich habe da auch jetzt mehrfach schon Yacht-Services dran zu sitzen gehabt, aber irgendwie will da einfach nicht mehr. Und wir waren Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt schon auch zu fünft auf dem Boot, denn es war direkt auf unserer ersten großen Überfahrt, damals auf dem Weg von Spanien auf die Azoren. Die Überfahrt hat insgesamt 8 Tage gedauert und am zweiten Abend ist der Autopilot ausgegangen. Und dann mussten wir, wie gesagt, per Hand steuern, aber man nimmt auch sehr viel wahr in der Zeit. Also ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass ich finde, dass Nachtfahrten auch oft was sehr Beruhigendes haben können. Es ist auch eigentlich für uns immer ganz positiv gewesen, eine Aufgabe zu haben, weil ich persönlich habe kein Starlink an Bord. Das heißt, ich sag mal auch so wie im Alltag, wenn einem langweilig ist, sich mit dem Handy zu beschäftigen, ging nicht. Dann fängt man an, Bücher zu lesen oder Brote zu backen, ist halt auch, haben wir viel gemacht auf See. Aber es ist auch ganz schön, dann mal eine Aufgabe zu haben für eine Weile. Und das ist das dann eben per Hand zu steuern. Und wir haben viel Tiere gesehen. Man hat halt dann viel auch nachts vom Steuer aus diesen Blick auf den schönen Sternenhimmel, auf die See. Und eigentlich haben wir das gar nicht so negativ wahrgenommen. Klar, es ist erstmal im ersten Moment so ein, ach nee, so ein Gedanke, boah, nee, jetzt muss ich halt wirklich dann auch arbeiten. Aber wie alles auf diesen Reisen oder wie das Problem ist, auch das lösbar. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man sehr stark lernen muss. Alle Probleme sind lösbar. Und ich muss mir einfach nur einfallen lassen, wie in dem konkreten Fall.
Man muss einfach die Lösung finden.
Genau.
Ihr habt auch extreme, du hast gesagt, ne, Tiere und solche Sachen. Und ich meine, wir sind ja Natur und Wildnis. Das ist meine absolute Passion. Ja. Alles, was ich mache, mache ich für Wildtiere, weil ich es einfach gigantisch finde, Tiere in Freiheit zu sehen und zu sehen, wie sie agieren. Eine Geschichte, die mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ist eine Begegnung mit Pottwalen auf den Azoren, glaube ich, ist das gewesen bei euch. Wie war das?
Also grundsätzlich muss ich sagen, was so Wildtiere angeht, waren die Azoren wirklich mein absolutes Highlight. Es fing damit an, ich glaube, der letzte Tag vor unserer Ankunft hatten wir, es fing morgens an, ich habe einfach nach links aufs Meer geguckt, weiß ich noch, und dann war da wirklich eine ganze Familie aus 3 bis 4 Walen, relativ weit in der Entfernung aber, die man immer wieder auftauchen sehen hat und eben diesen Blast gesehen hatte vom Atmen. Und wir haben gerade erst wieder nach vorne geschaut gehabt und sehen dann rechts im Augenwinkel was Weißes treiben. Und kurstechnisch sind wir schon relativ nah daran vorbeigekommen und hatten dann gesehen, das ist ein Pottwal. Wir hatten später wir hatten ein paar Meeresbiologiestudentinnen kennengelernt, die dann meinten, ja, das war ein junger Pottwal und wir hatten gedacht, der schläft, aber nein, der hat sich einfach überhaupt nicht gestört gefühlt gehabt von diesem Segelboot. Wir waren nicht unter Motor, das heißt, das Boot war auch leise. Wir hatten auch Abstand gehalten, aber so viel, wie wir halt eben mit dem Kurs Abstand halten konnten, wie es die Segel zugelassen haben. Also ich glaube, wir waren immer noch irgendwie auf 20, 30 Meter. Es hat ihn überhaupt nicht gestört. Also er blieb einfach da. Und wir konnten dieses Tier so gut sehen. Und dann ging es weiter. Also ich glaube, ich habe da auf den Azoren keine Ausfahrt, auf der wir keine Wale gesehen hatten. Und ein besonderes Beispiel, ich glaube, das ist das, woran du dich erinnerst, war, dass wir einmal einen springenden Pottwal gesehen hatten. Also wirklich, der dann aus dem Wasser sprang und sich immer wieder hat fallen lassen. Und
das ist schon eine richtig fette Masse, die da aus dem Wasser ist. Eine Kraft.
Ja, also ich kannte das von Buckelwalen, dass man weiß, die machen das, aber dass Pottwale auch aus dem Wasser, einmal mit dem ganzen Körper aus dem Wasser springen und sich einfach wieder fallen lassen und man sieht dann auch wirklich, es war jetzt nicht unglaublich dicht, aber man hat auf jeden Fall schon sehr diese markante Form, diesen kantigen Kopf gesehen oder erkannt gehabt. Und das war auf jeden Fall, also es war ein wunderschönes Erlebnis, auch so allein da draußen zu sein. Also Man bucht ja keine Tour, mit der man extra rausfährt, um das zu sehen, sondern es ist quasi einfach auf dem Weg, auf dem Transportweg von einem Ort zum nächsten, hat man dann solche Begegnungen. Und das ist das, was ich eben am Segeln so besonders finde. Man sieht das alles unterwegs, während man eben von einem Ziel zum nächsten fährt.
Das ist so irre, weil ich wenn ich sowas höre und sowas auch sehe, muss ich immer dran denken, was das so für so ein Tier bedeutet, also warum es das macht und so weiter und so fort. Das ist ja auch so ein bisschen meine Profession. Und wenn du so überlegst, so ein Pottwal, ich weiß nicht, weißt du, wie viel so ein Pottwal wiegt?
Nee.
Also so ein Pottwal, je nachdem, ob es ein Weibchen oder ein Männchen gewesen ist, Männchen sind schwerer, Weibchen sind leichter, aber wir sprechen hier so von ungefähr so 20 bis 40 Tonnen, manche sind 60 Tonnen schwer, also ja. 60.000 Kilo, die da aus dem Wasser raus katapultiert werden, das erfordert eine unglaubliche Energie von diesem Tier, eine unglaubliche Kraft von diesem Tier. Und manchmal machen die es einfach just for fun oder um irgendwelche Parasiten oder sonst irgendwas loszuwerden. Das ist Hammer.
Ja, also ich habe das auch nie davor und auch nie wieder danach in meinem Leben gesehen. Und da wird einem einfach mal bewusst, wie besonders das ist, sowas miterleben zu dürfen. Und das ist auch so ein Moment, in dem man merkt, wofür man das alles eigentlich macht. Also auf einem Boot zu leben, ist auch schon mit viel Arbeit und viel Stress verbunden. Und es gibt schon auch oft Momente, wo man sich denkt, boah, habe ich überhaupt noch ausreichend schöne Erlebnisse, die diese Masse an Arbeit aufwiegen? Und das sind aber dann so kleine Momente, wo wirklich innerhalb von Sekunden einem bewusst wird, doch genau dafür mache ich das. Um sowas sehen zu können und vor allem, ich sag mal, das Boot ist ja in dem Fall unsere Wohnung und unser Transportmittel in einem. Und jetzt sitze ich da auf meiner Wohnung irgendwo auf dem Atlantik und vor mir springt dieser Pottwal aus dem Wasser. Da ist man dann doch sehr dankbar auch für alles, was man oder trotz all dessen, was man auf dem Weg dafür durchgemacht hat.
Also von den Azoren habe ich zum Beispiel auch extrem viel schon gehört, dass es halt eben landschaftlich total schön sein soll, aber halt eben auch die Fauna, die Meeresfauna, also wie unglaublich wild und wie viele Wale und Delfine es da in den Gewässern gibt, rund um die Inseln. Das ist total irre. Von wo seid ihr auf die Atlantiküberquerung gestartet? Von den Kapverden oder von den Kanaren?
Nee, von den Kapverden, genau. Wir sind, ich sag mal, die klassische Route, wenn man über den Atlantik möchte, ist meist Festland Portugal, dann Madeira, Kanaren, Kapverden, Karibik. Ich hatte, wie gesagt, den Schlenker über die Azoren gemacht, weil da damals mal in einem Urlaub diese Idee entstanden ist. Und dann dachte ich mir, okay, ich möchte auch wirklich dann mit meinem eigenen Boot mal dahin, wo die Idee ganz ursprünglich entstanden ist. Sind dann runter Richtung Madeira, Kanaren, Kapverden und von da aus nach Brasilien.
Okay, cool. Und genau. Dann habt ihr da wahrscheinlich irgendwie so die letzte Proviant irgendwie so gekauft, nochmal alles vollgetankt, die Supermärkte leer gekauft und dann hieß es Leinen los. Und obwohl du ja jetzt schon von Greifswald bis darunter gekommen bist, ist das auch nochmal ein bisschen was anderes, oder?
Ich überlege gerade, weil ich glaube, rückblickend, natürlich ist es ein großer, großer Schritt. Und wie ich ja schon anfangs gesagt hatte, das war so dieser symbolischste aller Momente dafür, was man alles schaffen kann. Aber letztlich muss ich auch sagen, wir hatten ja, wie gesagt, von Spanien auf die Azoren eine 8-tägige Überfahrt. Als wir losgefahren sind, haben wir mit bis zu 10 Tagen gerechnet gehabt. Dann von den Kanaren auf die Kapverden waren es auch nochmal 6 Tage. Ich kam dann auf den Kapverden an, hatte am Boot nochmal alles kontrolliert, ob alles gepasst hat, also ob nichts Wesentliches irgendwie kaputt gegangen ist auf der Überfahrt. Das heißt, das Boot war soweit in Schuss und dann war es wirklich einfach nur noch eine Frage, sich auf diese 15 Tage provianttechnisch vor allem vorzubereiten. Klar, was einem natürlich in diesem Moment bewusst wird, man ist auf so eine Atlantiküberquerung außerhalb jeglicher Reichweite, wo man Hilfe bekommt. Also wenn einmal draußen was passiert, da kommt kein Hubschrauber raus, sondern was man dann macht, ist, ich habe zum Beispiel Satellitenkommunikation, über die ich dann quasi einen Notruf absetzen könnte. Und dann wartet man aber auch auf den nächsten Frachter, der dann vielleicht in 3 oder 4 Tagen vorbeikommt und dann einsammeln kann. Das ist natürlich eine Sache, die einem bewusst sein muss. Man kriegt da draußen keine Hilfe. Und das ist der Unterschied.
Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Also, zum Thema Sicherheit auch. Also hast du dich dementsprechend eigentlich auch vorbereitet bzw. ausbilden lassen? So ein Wilderness First Responder oder sonst irgendwas gemacht für den Fall der Fälle, dass man halt weiß, wie man mit irgendwelchen Situationen umgeht?
Also ich habe jetzt kein extra Wilderness First Responder oder sowas gemacht. Ich habe durch die Bundeswehr jährlich Erste Hilfe oder Ersthelferkurse, sag ich jetzt mal, wo wir das sowieso machen und lernen müssen und dann natürlich auch nochmal so ein bisschen gemünzt auf wirklich schwere Verletzungen. Hatte mich da auch vorher nochmal mit Sanitätern zusammengesetzt hier, dass man das alles nochmal auffrischt. Also insofern schon, dass man auch selbstbewusst oder halbwegs selbstbewusst in diese Situation gehen kann. Ich weiß, wie ich zum Beispiel mit Kopfverletzungen umgehen würde, wenn dann doch mal jemand einen Baum an den Kopf kriegen sollte, wo man natürlich immer drauf achten muss. Also was auch bei mir ganz, ganz große Alarmglocken schlägt, wenn jemand den Kopf zu weit hoch nimmt und im Cockpit aufrecht steht, während vielleicht der Wind gerade nicht allzu aus der guten Richtung kommt, sage ich jetzt mal, dass da also man auf solche Verletzungen vorbereitet ist, dass man, ich habe jetzt nie scharf vorher Wunden genäht, aber dass man zumindest sich einmal damit befasst, okay, wie funktioniert sowas überhaupt, dass wir Nähzeug an Bord haben, dass man sich da erstmal irgendwie selbst behelfen könnte, wenn was passiert. Ja, also da muss man sich schon vorher mit auseinandersetzen, weil wie gesagt, der Punkt, einem kommt da erstmal keiner helfen und man ist dann erstmal auch für sich selbst verantwortlich. Wir hatten Gott sei Dank nie schwere Verletzungen an Bord, aber das kann ja auf jeder Überfahrt passieren. Also da braucht es ja nicht mal eine 15-tägige Überfahrt, nur die Wahrscheinlichkeit wird halt höher und ja, ja. Auch der Bedarf danach, dass man selber regeln kann. Deswegen auf jeden Fall, jeder, der rausfährt, sollte auf jeden Fall fit in erster Hilfe sein.
Ja, aber das ist halt eben schon extrem spannend. Und sag mal, wenn jetzt mal wirklich was passiert und du so einen Notruf absetzt und da so ein Schiff vorbeikommt, so ein Frachter, und dann einsammelt, heißt das, dass die dich einsammeln und dein Boot bleibt zurück und crasht irgendwann auf eine Insel?
Kommt natürlich auf die Situation an. Also ich sag
Weil
mal,
du wirst ja nicht abgeschleppt, oder? Die schleppen ja hier.
Nee. Also wenn es jetzt so wäre, dass eine Person verletzt ist, dann würde ich zum Beispiel sagen, dass man diese verletzte Person übergibt, dass die dann eben dort auf dem Schiff versorgt werden kann und halt mit besserer Versorgung an Land gebracht werden kann. Ich selber würde dann halt aber schon gucken, dass ich das Boot auch irgendwo wieder in den Hafen kriege. Im besten Fall mit der verbleibenden Crew, der es dann in dem Fall gut geht. Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass das komplette Boot evakuiert werden muss, dann bleibt das Boot zurück. Ich selbst war Gott sei Dank noch nicht in der Situation, habe aber von Leuten gehört, zum Teil, die dann, wo das Boot dann einfach weitergeschippert ist. Da muss man natürlich aber sehr aufpassen, weil man ist ja immer noch rechtlich verantwortlich für das Boot. Und ich glaube, das Beste in dem Moment wäre einfach, den Stöpsel zu ziehen und das Boot zu versenken, damit es halt nicht noch irgendwo Schäden anrichtet und vielleicht nicht noch nachts. Aber ich muss auch ehrlich sagen, finde ich eine schwierige Situation. Lässt du das Boot einfach weitertreiben, weil wie du schon sagst, abgeschleppt wird es nicht, lässt du das Boot einfach weitertreiben, ist es eine Gefahr für andere. Versenkst du das Boot, musst du natürlich gucken, dass jetzt nicht irgendwo Öle oder Diesel oder irgendwas austreten, weil der Motor ist ja auch immer noch drin, dass es jetzt auch nicht irgendwie eine Umweltverschmutzung fürs Meer darstellt. Es wäre schon eine schwierige Situation und auch so ein Moment, wo man dann einfach in der Lage entscheiden müsste, ist es wirklich nicht zumutbar, dass jetzt irgendwie noch ein, zwei Leute an Bord verbleiben und dieses Boot weiter segeln können?
Crazy. Gibt es da ein Protokoll für, also woran man sich halten kann?
Boah, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, ob es da jetzt, also da wird sicherlich auch so von der Seenotrettung zum Beispiel einen Leitfaden geben, was man in solchen Situationen machen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da großartig auf dem Schirm habe, ob es da jetzt das, was mache ich in welcher Situation gibt. Weil wie gesagt, Das ist auch immer sehr abhängig von der einzelnen Lage. Also müssen alle das Boot verlassen oder ist es zum Beispiel möglich, dass das auch noch wer an Bord verbleibt? Es ist zum Beispiel so gewesen, mein Boot hatte ja vor mir schon mal ein Leben bei einem anderen Besitzer und der ist auch schon mal über den Atlantik gesegelt und da ist der Mast gebrochen. Und die mussten dann über irgendein Frachtschiff mit Diesel und Nahrungsmitteln und Wasser nachversorgt werden, sind aber trotzdem auf dem Boot geblieben und haben dieses Boot trotzdem weiter in die Karibik gefahren. Wie gesagt, es ist einfach lageabhängig, wie man dann in dieser Situation reagiert.
Naja, krass. Aber ja, man muss sich eben auf alles einlassen, beziehungsweise flexibel genug sein, sich auf alles einlassen zu können. Also man darf nicht nach Schema F irgendwie so. Ihr seid dann, du hast gerade vorhin am Anfang schon mal gesagt, du bist ja dann irgendwann in Brasilien angekommen und das Gefühl dazu, wie lange, von Start bis Brasilien sprechen wir von wie vielen Monaten?
Ich bin im Juni gestartet, bin in Brasilien angekommen Mitte Januar. Das heißt, das müsste so nach 7 Monaten gewesen sein. Ich habe mir aber auch unterwegs Zeit gelassen. Also ich glaube, nach einem Monat war ich auf den britischen Kanalinseln. Da lag aber auch dann schon wieder eine Woche dazwischen, wo wir nochmal, obwohl das Boot ja gerade erst ins Wasser gelassen wurde, nochmal neue Batterie, neue Solarpaneele und so weiter hergerichtet hatten, also nochmal eine Woche am Boot gearbeitet hatten. Dann nach dem 2. Monat war ich auf den Azoren. Da wollte ich auch alle Inseln sehen und ich möchte schon, wenn ich da bin, gerade diese ganzen Inselgruppen, ich glaube, es gibt keinen schöneren Weg, die zu bereisen, als mit dem eigenen Boot. Deswegen will ich da auch nicht so durcheilen, sondern möchte mir auch die Zeit nehmen, dann diese Orte wirklich zu sehen. Nach 3 Monaten waren wir auf Madeira. Den 4. und 5. Monat habe ich verbracht auf den Kanaren. Den 6. war ich dann auf den Kapverden und nach 7 Monaten war ich dann genau über den Atlantik in Brasilien.
Okay, krass. Genau. Und dein Boot steht jetzt in der Karibik, ist nicht im Wasser, sondern auf dem Trockenen, glaube ich. Genau. Und du bist jetzt zwischendurch in Deutschland. Was ist jetzt der Plan, der jetzt noch ansteht?
Genau, also nach der Atlantiküberquerung bin ich dann über Brasilien, Französisch-Guyana und Suriname hoch in die Karibik gesegelt. In der Karibik beginnt so Anfang Juni die Hurricane-Saison. Und da muss man dann auch schon aufpassen, wo man mit dem Boot unterwegs ist. Jetzt die Ecke Trinidad, da liegt das Boot gerade, also die Nordküste von Südamerika, die ist hurricane-mäßig zwar schon sicher, also da könnte man noch weiter auf dem Boot leben. Aber für mich war das jetzt eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich hole das Boot aus dem Wasser, ich gehe in der Zeit arbeiten, ich gehe in der Zeit auch mal nach Hause meine Familie wiedersehen, weil das ist ja auch eine Sache, das Leben hier geht weiter, meine Freunde kriegen Kinder, meine Freunde haben ihren 30. Geburtstag gefeiert, ich war an Weihnachten nicht da. Man ist einfach hier nicht anwesend. Und dann habe ich mir gedacht, das ist für mich eine schöne Balance. Ich habe diese Reise nicht gemacht, weil ich nicht in Deutschland sein möchte, sondern weil es neben meinem Zuhause auch etwas gibt, was ich auch sehen möchte. Und so ist das für mich halt jetzt der Ausgleich. Während der Saison bin ich in der Karibik und wenn oder bin ich auf dem Boot. Je nachdem, wo ich dann eben in dem entsprechenden Jahr bin und wie weit ich komme, weil das Ziel ist ja immer noch, die Welt irgendwann zu umsegeln. Und dann halt aber auch außerhalb der Saison das Boot an Land zu stellen. Da ist es sicher, ist auch nicht ganz günstig tatsächlich, aber ich kann nach Hause, ich kann arbeiten, ich kann meine Familie sehen und hier auch mal wieder an dem Leben teilhaben.
Ja, ich frage mich, ist auch nicht ganz günstig, die finanzielle Seite des Langzeitsegelns. Klar, das größte Invest ist das Boot. Das hast du halt quasi mit deinen 36.000 Euro gemacht und dann hast du nochmal ganz viel Geld weiter reingesteckt. Also es bleibt ja nicht bei 36.000 Euro. Aber die monatlichen Fixkosten sind ja wahrscheinlich auch nicht ganz so wenig, oder? Also wenn du jetzt so, also du musst ja doch auch mit einberechnen, dass so ein Boot mal 4-5 Monate auf einem trockenen, in einem Dock irgendwo steht. Und du hast gesagt, das ist nicht so ganz so günstig. Und dann Hafengebühren regelmäßig. Ich weiß nicht, was das kostet. Also was kostet das denn?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich da jetzt keinen monatlichen Finanzüberblick habe, wie viel ich ausgebe. Ich glaube, das wird mich auch einfach traurig machen. sondern meine Strategie...
Dafür gibt's Kreditkarten.
Nein. Also eine Strategie, damit umzugehen, ist einfach immer die nächsten Monate im Überblick zu haben, ob ich mit dem, was ich jetzt noch an Geld zur Verfügung habe und was ich schon ausgegeben habe, die nächsten Monate noch bestreiten könnte. Ich wusste ja, ich fliege zurück, werde wieder arbeiten, hatte meinen Arbeitsvertrag auch schon wieder, also wusste, dass das eine relativ sichere Sache ist, sag ich jetzt mal. Und Fixkosten geht tatsächlich. Also das Boot ist abbezahlt. Versicherung zahle ich 2.000 Euro im Jahr, glaube ich. 2.000 müssten das sein. Das heißt, auf den Monat runtergebrochen ist es okay. Und was die laufenden Kosten anbelangt, ist das tatsächlich so. Ich habe ja immer Crew dabei. Und wir teilen die Bordkasse dann eben durch die Anzahl an Crew. Und es ist dann auch so, dass ich sage, okay, jeder zahlt dann, keine Ahnung, 3, 4, 5 Euro mehr pro Tag, woraus ich dann am Ende so Sachen wie die Reparaturen bezahle, dass ich da auch die Kosten nicht komplett alleine trage. Weil es ist einfach ein Fakt, das Boot verschleißt schneller, wenn es durch mehrere Personen genutzt wird. Klar. Und vor allem, wenn es immer durch immer wechselnde
Toilette wird viermal
Personen
mehr benutzt, weiß ich nicht. Also das sind ja so Kleinigkeiten.
Genau. Genau.
Der Kocher, alles. Mehr Wasser läuft durch die Pumpe, alles.
Genau. Allein, also die Häufigkeit, wie oft Dinge benutzt werden, aber auch die Tatsache, dass ja regelmäßig Leute zum ersten Mal dann Dinge in der Hand haben, vielleicht noch nicht zu 100% wissen, wie man jetzt damit umgeht oder auch diese Situation, dass ja auf See durch die Quengung ständig Schräglage herrscht, alles durch die Gegend fliegt, dann doch mal Dinge dastehen, wo sie vielleicht nicht hätten stehen dürfen und kaputt gehen. Und so ist es dann auch so, dass wir eben auch über die Bordkasse kleinere Sachen zumindest oder so regelmäßige Instandhaltung mitfinanzieren, dass ich quasi immer ein Viertel der laufenden Kosten zahle und wir das eben unter der Crew aufteilen. Gut, jetzt so größere Sachen, die ich dann jetzt auch unterwegs mal anschaffen möchte oder mir für die nächste Saison kaufen will, die muss ich dann halt eben aus meinem Gehalt bezahlen, aber gut, so ist das, wenn man halt sich ein Boot kauft, wenn man diese Entscheidung trifft. Es zieht natürlich auch finanzielle Konsequenzen nach sich.
Auto, Boot, Van, Fahrrad.
Ja.
Die kosten alle extrem viel.
Ja.
Ja. Okay, und was ist jetzt so der Plan? Also du bist jetzt quasi in Deutschland und dein Boot steht auf Trinidad und die Überfahrt durch den Panama-Kanal ist schon gebucht?
Noch nicht gebucht, aber ich habe auf jeden Fall schon so einen groben Plan, wann ich was machen möchte. Es geht jetzt im Januar zurück aufs Boot, dann wird es eventuell 2, hoffentlich auch nur eine Woche dauern, bis das Boot wieder im Wasser liegen kann. Es muss dann natürlich erstmal wieder aufgearbeitet werden, was noch liegen geblieben ist an Arbeiten. Dann soll es erstmal durch die Karibik gehen. Bis zur nächsten Hurricane-Saison möchte ich dann quasi die kleinen Antillen, dann runter in Richtung Aruba, Bonaire, Curaçao, Kolumbien. Und dann soll es wieder weitergehen. Ich möchte sehr gern nochmal hoch auf die Bahamas und dann die Karibikrunde, sag ich mal, vollständig machen über Mexiko, Belize, runter Richtung Panama. Und dann steht auf jeden Fall auch langfristig der Panama-Kanal an. In meinem Kopf habe ich auf jeden Fall noch Visionen, dass ich sehr gerne nochmal auf der Pazifikseite hoch über Mexiko, USA bis nach Vancouver möchte, weil es einfach auch eine Ecke ist, die mich sehr interessiert, die ich mir mit dem Boot auch sehr schön vorstelle. Liegt nicht auf der klassischen Barfußroute, aber auch da bin ich flexibel. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich sage, ich möchte mir nicht vornehmen, 3 Jahre unterwegs zu sein. Ich glaube, 3 Jahre ist so eine durchschnittliche Zeit und eine gute Zeit, die sich Leute nehmen, wenn sie sagen, sie möchten einmal die Welt umrunden. Und dann habe ich aber auch nur diese 3 Jahre, in denen ich dann diese Route geschafft haben muss. Sondern dann sage ich lieber, okay, dann plane ich es so, dass ich das Boot gelegentlich mal liegen lasse, nach Hause fahre und dann aber mit mehr Zeit und mehr Ruhe die Route auch umplanen kann. Und dann halt auch so Sachen, wenn ich zum Beispiel sage, Vancouver ist eine Sache, die oder ein Ort, der mich reizen würde, wo ich vielleicht dann doch nochmal mit dem eigenen Boot möchte, dass ich mir sowas auch erlauben kann. Oder weiß ich, was man unterwegs dann noch, man tauscht sich ja auch mit anderen Seglern aus, die einem dann erzählen, wo es schön ist, wo man unbedingt mal hin muss, dass man auch offen dafür sein kann. Und deswegen habe ich keinen festen Zeitplan, sondern ich plane immer fürs nächste Jahr. Plane meine Finanzen fürs nächste Jahr, plane meinen Zeitplan, mit wann bin ich zu Hause, wann gehe ich arbeiten, wann gehe ich segeln, für ein Jahr und dann immer fürs kommende Jahr. Wie lange das funktioniert? Keine Ahnung. Ich habe keine langfristige Lebensplanung. Bisher plane ich Jahr für Jahr.
Sehr cool. Hört sich genial an. Hanna, vielen Dank, dass du heute da warst und deine Reise mit mir und uns geteilt hast. Super, super spannend und wieder ein Beweis dafür, dass wo ein Wille, ein Weg und man muss nur viele verschiedene Wege nutzen, um dann diesen finalen, diesen einen zu finden und seinen Traum zu leben. Du lebst ihn. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Und danke, dass du heute da warst.
Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Es freut mich sehr, dass das funktioniert hat. Ich fand es sehr spannend und ich hoffe natürlich auch, dass die Geschichte spannend und inspirierend für die Zuhörer wird.
Mit Sicherheit, wir haben deinen Kanal auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt für alle, die noch mehr darüber erfahren wollen und sehen wollen, wie es weitergeht oder auch in der Vergangenheit ein bisschen rumwühlen wollen. Also nochmal vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Schönen Tag, Sebastian.
Danke dir auch. Bis dann. Tschüss.